Wir hatten geredet über AVL-Bäume und ich habe gerade noch mal, nicht über AVL-Bäume, über AB-Bäume, und ich habe gerade noch mal die wesentliche Beziehung zwischen den Parametern A und B aufgeschrieben. Ja, und der Parameter A sagt uns, Mindestanzahl von Kindern ist A und Höchstanzahl von Kindern ist B. Und die Beziehung zwischen A und B ist B gleich 2a minus 1. Und wenn wir tatsächlich diese Beziehung genau treffen, B ist gleich 2a minus 1, dann sprechen wir von einem B-Baum, und ansonsten fordern wir noch, dass das A größer gleich 2 ist. So, und das Schöne ist, das ist der wesentliche Grund für die Existenz, für die Benutzung von AB-Bäumen. Das Schöne ist, dass die Tiefe bei großem Wert von A rasant runtersaust. Und wir hatten ein paar Beispiele durchgespielt, wo wir mit 3 bis 4 zugriffen, Tiefe von 3 bis 4, tatsächlich riesen Datenvolumen bewegen können. So, und wir haben uns dann schon überlegt gehabt, wie wir denn einen Insert ausführen können, und ich habe es nochmal an die Tafel geschrieben. Dazu nehme ich an, dass wir tatsächlich zu viele Schlüssel haben. Ja? Wenn wir hier reden über höchstens b Kinder, dann bedeutet das, dass wir höchstens b minus 1 Schlüssel erlauben. Ja? Und Sie sehen hier eingetragen, dass ich tatsächlich eine Situation im Baum habe, wo ich B-Schlüssel habe, ein Schlüssel zu viel. So, und letztlich bleibt dann nur eine Möglichkeit, nämlich den Knoten aufzuteilen in zwei Knoten, und zwar so aufzuteilen, dass die beiden Hälften ungefähr gleich groß sind. Wenn ich aber einen Knoten aufteile in zwei Hälften, nicht, dann muss ich natürlich auch noch die Möglichkeit zur Verfügung stellen, einer der beiden Hälften geeignet anzusteuern. Ja? So, und was ich dann mache, ich habe die B-Knoten, und im Wesentlichen B halbe minus 1 Knoten gehen rechts. Der darauf folgende Schlüssel, das ist der Knoten XB halbe, wird zur Trennung der des neu geschaffenen Paars benutzt, und die verbleibenden Schlüssel sind dann halt dem anderen Knoten zugewiesen. Ja, und dann haben wir schon gecheckt, dass wir durch die clevere Wahl der Ungleichung an dieser Stelle b größer gleich 2a minus 1 tatsächlich eine Situation haben, wo wir hier genügend viele, wie auch rechts genügend viele Knoten haben. Nicht? Und was wir dann an dieser Stelle haben, ist ein rekursives Einfügen, ja? Rekursiver Insert. So, und das nächste Problem wäre, dass wir uns überlegen, wie wir fertig werden mit der Remove-Operation, und ich habe jetzt das nochmal an die Tafel geworfen. Okay. Ja, an der Tafel, an der Wand sehen Sie, dass wir jetzt einfach nach dem Schlüssel suchen, und müssen so ein bisschen oberflächliche Arbeit gewissermaßen leisten, nämlich dann, wenn wir tatsächlich den Schlüssel nicht in einem Blatt, sondern in einem inneren Knoten finden. Nicht? Und was wir dann machen, wir führen das Problem des Entfernens eines Schlüssels innerhalb des Baums zurück auf das Problem, dass wir sagen, bitteschön, entferne an einem Blatt. Nicht? Und wenn wir jetzt das X in einem inneren Knoten V suchen, dann suchen wir den kleinsten Schlüssel Y, der größer ist als das X. Nicht? Und wir würden dann, das X befindet sich im inneren Knoten, wir würden dann das X überschreiben mit dem Y, müssten das Y dann entfernen. Das Y, das ist das Gute, liegt jetzt in einem Blatt. So. Okay. Erster Fall, wenn wir jetzt an einem Blatt sind und das Blatt hat die Mindestanzahl von Schlüsseln A minus 1, sind wir glücklich, kein Handlungsbedarf. Der zweite Fall, wir haben zu wenig. Nicht? Und dann haben wir zwei Optionen. Die erste Option war Schlüsselklau. Und Schlüsselklau habe ich hier nochmal versucht an der Tafel zu erläutern. Situation ist, dass wir tatsächlich einen Remove ausgeführt haben und an dem Knoten habe ich jetzt die Mindestanzahl unterschritten. Ich muss mindestens A minus 1 Schlüssel haben. Ich habe tatsächlich nur A minus 2. So, und was machen wir? Wir klauen den Schlüssel vom Elternknoten. Das heißt, der Knoten, der jetzt den einen Schlüssel in der Remove-Operation verloren hat, zieht den Schlüssel Z, der den Knoten von seinem reichen Geschwisterknoten. Warum reich? Der hat nicht nur A minus 1, die Mindestanzahl, sondern der hat noch Fett. Ja? So, also, der Knoten zieht den trennenden Schlüssel von seinem Elternknoten. Ein trennender Schlüssel muss weiterhin da sein. Ja? So, und der trennende Schlüssel wird dann halt, zum trennenden Schlüssel wird dann halt das Y1 genommen. Ja? Das trennt die beiden Knoten oder trennt die Schlüssel in den beiden Knoten perfekt. Ja, die Option des Schlüsselklaus ist die erste Option, weil wir, wenn der Schlüsselklau gelingt, fertig sind. Ja? Die zweite Option ist Fusion. Und wenn wir uns die Fusion anschauen, dann haben wir letztlich eine Situation, wo wir, ja, das ist genauso wie gerade an der Stelle in dem Beispiel des Schlüsselklaus erläutert, wo wir tatsächlich dann die Mindestanzahl unterschreiten. Aber ich nehme an, dass wir auf der Seite beider Geschwisterknoten tatsächlich an der Mindestanzahl der Schlüssel kleben. So, und dann haben wir den ersten Geschwisterknoten. Ja, das ist der Geschwisterknoten ganz rechts beziehungsweise der Geschwisterknoten ganz links. Das ist der Geschwisterknoten rechts von dem fraglichen Knoten. Ja. Nicht jetzt möglicherweise ein weiterer Geschwisterknoten rechts, das will ich sagen. Ja. Beziehungsweise, das wäre der Geschwisterknoten dieses Knotens links, der linke Nachbar. Ja. So, und dann haben wir die Situation, dass wir mit dem Schlüssel Z den Knoten an dieser Stelle wegtrennen von dem Knoten Y, mit Schlüsseln Y1. So, jetzt ist aber hier leider Gottes kein Reichtum ausgebrochen, ja, sondern wir sind genau auf der Mindestanzahl. Wir können nicht klauen. Nicht? Und das Z, das trennt die beiden, trennt die beiden Knoten. Nicht? Und hier haben wir tatsächlich die Mindestanzahl, macht das hier rot und an dieser Stelle ebenfalls rot. Bei dem Insert hatten wir die Höchstzahl überschritten. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir? Naja, nicht? Und jetzt habe ich hier zu wenig und ich habe dort zu wenig, jetzt habe ich nur noch eine Chance, Fusion. So, und was wir machen? Nichts anderes als an dieser Stelle, wo das Z war, ja, wird entfernt. Die beiden werden fusioniert. Und dann haben wir also x1 bis xa-2. Der trennende Schlüssel muss runtergeholt werden, der hat keine Funktion mehr. Das Z wird den beiden Schlüsselmengen, den beiden Schlüsselreihenfolgen sollte ich sagen, hinzugefügt. y1 bis ya-2. Ups, a minus 1. So. Nicht? Und das ist jetzt nicht das x, ja? Sondern dieser Schlüssel ist weg. Was wir an dieser Stelle haben, und das ist der Grund, warum man die Fusion erst in zweiter Reihenfolge betrachtet, wir haben wieder ein Problem des rekursiven Entfernens. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Ja, aber das Schöne ist, das Problem ist nach oben gelaufen. Ja? Und irgendwann wird das aus der Wurzel verschwinden. Entweder wir haben es sofort gelöst oder wir schieben es nach oben. Ja? So, und jetzt lassen Sie mich mal das Ganze am Beispiel schauen, ob wir das wirklich verstanden haben. Ich nehme an, dass das A gleich 2, das B gleich 3, das sind wieder zwei Dreibäume. Und ich habe an der Wurzel 4 und 8, linkes Kind ist die 2, mit Kindern 1 und 3. So, lassen Sie mich da auf den Kasten drum machen. Und dann habe ich letztlich die 6, mit den beiden Kindern 5 und 7. Und als drittes Kind der Wurzel habe ich 10 und 12, mit den drei Kindern 9, 11 und 13. So, was ich machen möchte, ich möchte Remove von 6 machen. Bitte, den Beamer aus, ja? Naja, dann nehmen wir den Trick 17, nicht? So, Beamer ist aus. Remove der 6. Ja, das will ich. Will ich das? Das will ich. Was machen wir? Wir machen eine Suche nach der 6 und finden die 6. Prinzipiell, wir starten einen Remove vom Blatt aus. Ja? Wir werden die 6 an dieser Stelle sofort entfernen. So, und jetzt ist die zentrale Frage, bitteschön, wir wollen doch prinzipiell nur an Blättern entfernen. Deshalb nehmen wir den größten Schlüssel, den kleinsten Schlüssel, größer als die 6, und das ist die 7, und überschreiben die 6. So, und jetzt können wir sagen, das Problem ist tatsächlich zurückgeführt auf das Entfernen eines Blatts. So, und jetzt haben wir hier Holland in Not. Ja, die Mindestanzahl ist tatsächlich unterschritten. Okay, jetzt müssen wir schauen. Die erste Option ist Schlüsselklau. Wie viele Geschwisterknoten habe ich denn? Ich habe einen Geschwisterknoten, das ist die 5. Ja, das ist der Knoten, der die 5 speichert. Ist bei dem der Reichtum ausgebrochen, der ist am Existenzminimum. Ja, das heißt, was ich jetzt machen muss, ich habe keine andere Wahl, als zu sagen, bitteschön, dann machen wir das so. Und jetzt zeige ich nur, ich zeige nur den wesentlichen Anteil. So, der Zweieranteil, das interessiert mich nicht mehr, möchte mich jetzt hierauf konzentrieren. Wir müssen eine Fusion machen, das ist die einzige Option. Also führen wir die Fusion durch. Und was heißt es, die Fusion durchzuführen? Der Elternknoten, tja, der wird zu einem Problemfall. Weil wir klauen die 7, die jetzt die vorher die beiden Knoten getrennt hat, aber jetzt sind wir hier natürlich im Notstand geraten. So, und dann haben wir als Kind 5 und 7. So, und rechts, lassen Sie mich gerade noch mal aufschreiben, haben wir 10 und 12 mit den drei Kindern 9, 11 und 13. So, bitteschön, was machen wir jetzt? Also, was wir hier gemacht haben, ja, das war nichts anderes als Fusion. Was ist jetzt zu machen? Das Erste ist, ne, wir haben das Problem jetzt rekursiv nach oben geschoben. Ja? Der erste Instinkt ist, wir klauen Schlüssel. Und ich habe natürlich hier den Knoten gezeigt. der Reichtum hat, von dem wir klauen können. Das machen wir sofort. Wir klauen. Wir klauen nicht von dem Geschwisterknoten, ja? Sondern wir klauen vom Elternknoten. Schlüsselklau. So, das würde bedeuten, wir haben den, hier haben wir die Wurzel, hier haben wir jetzt den vorher roten, rot umrandeten Knoten, der sagt jetzt, ich brauche Schlüssel, der Geschwisterknoten hat welches, ich ziehe runter, die 4 bleibt, ich ziehe runter den Schlüssel, der mich von dem reichen Geschwisterknoten trennt. Und das ist der Schlüssel 8. Der landet jetzt hier. So, jetzt haben wir an dieser Stelle natürlich ein Problem. Ich muss trennen Schlüssel in dem mittleren vom Schlüssel in dem rechten Teilbaum. So, und wie trenne ich das? Indem ich halt die 10 nach oben schiebe. So, und da ist sie. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Jetzt haben wir, ja, die 10 ist nach oben gewandert. Jetzt haben wir tatsächlich an dieser Stelle wieder unsere 3 Bäumchen und die sind vollkommen aus dem Lot. 9, 11 und 13. So, und die 8, ne, das ist auch vollkommen aus dem Lot, die sagt im Wesentlichen nur, ich bin größer als die 5 und die 7. So. Bitteschön. Und nu? Ja? Aha. Was Sie sagen, Entschuldigung, der Kollege hier, der hatte vorher die 10, die hat er abgegeben. Und was hat die 10 gemacht? Die 10 hat die Möglichkeit gegeben, zu unterscheiden zwischen der 9 und der 11. Jetzt ist aber die 10 nach oben gelaufen. Das heißt, was wirklich passieren sollte, die 9 sollte an den Kollegen in Not abgegeben werden. Das heißt, das machen wir so. Toll, ne? Schön. Alles paletti. Und fertig. Ja, niemand ist in Not. Hier haben wir natürlich noch den linken Teilbaum. Alles ist gut. Ja, aber was ich sagen will, wenn wir dann rauflaufen im Baum, bitte schön Bäumchen, Teilbäumchen, schön umhängen, ja, das nicht vergessen. So, das ist, was ich erzählen wollte über AB-Bohnen. Gut. Okay. Das ist der Fall gewesen, dass wir tatsächlich Schlüsselklau machen können, der Fall 2.1. Und wir klauen vom Elternknoten, nehmen ihn dazu. V klaut das Z. Der Elternknoten klaut von dem reichen Geschwisterknoten, der das YK' abgibt. Hier in dieser Situation nehme ich an, dass der linke Geschwisterknoten reich ist, ja? Nicht wie in dem Beispiel der rechte. So, und ansonsten haben wir den Fusionsfall, und da würden wir dann halt nehmen wir an, dass wir im Geschwisterknoten nur A-1 Schlüssel zur Verfügung haben, wir verschmelzen die beiden, der trennende Schlüssel wird hinzugenommen, vom Elternknoten rekursiv entfernt. Der fusionierte Knoten hat jetzt A-1, nämlich ursprünglich, nicht betroffenen, aber armen Geschwisterknoten, A-2 nach Entfernen. Und wir haben gerade einen Knoten geklaut von dem Elternknoten, der ja getrennt hat, keine Funktion mehr hat. So, und dann sehen wir 2A-2. Und das ist, Gott sei Dank, kleiner gleich b-1, wir sind unterhalb der Höchstzahl der Schlüssel. B-Kinder, b-1 Schlüssel. So. Nicht? Und das Problem ist dann, den Schlüssel Z-rekursiv aus dem Elternknoten zu entfernen. Schlüsselklau für innere Knoten, was ich gerade mit dem letzten Beispiel klar machen wollte, schauen wir uns das an, ist diese Situation, ja, jetzt nochmal allgemein aufgeschrieben. Und in dieser Situation nehme ich an, dass wir gerade verschmolzen haben, und zwar den Baum A geschaffen haben. Und der Baum A wurde geschaffen, indem zwei Bäumchen verschmolzen wurden. Der trennende Knoten im damaligen, der trennende Schlüssel im damaligen Elternknoten V in den Baum A integriert wurde. So, da haben wir jetzt tatsächlich ein rekursives Entfernproblem. Anscheinend nicht wirklich, weil was wir machen können, wir wissen, hey, du hast ja jetzt Reichtum, wir klauen indirekt von dem reichen Geschwisterknoten, indem wir sagen, Elternknoten schiebt das X runter. Jetzt aber bitteschön, wenn Sie das X runterschieben, was war die Funktion von dem X? Der sollte trennen das Groß A von dem kleinsten Baum B. Wenn ich das X runterschiebe, ziehe ich sofort das Y nach und ordne die Bäumchen um. So, und schauen Sie, ordne die Bäumchen um. Jetzt haben wir tatsächlich eine perfekte Situation, weil das B, alles in dem B ist größer als das X. Warum? Ja, weil dieser Baum B rechts von der Wurzel ist. Das alles in dem B ist größer als das X. Paletti, alles in dem A ist kleiner als das X. Das ist ja im linken Teilbaum. Das Z, ja, das trennt natürlich C und D. Das wissen wir von der vorigen Struktur. Also ist auch das okay. Ja? Und jetzt kann ich natürlich sagen, bitteschön, das X ist kleiner als das Y, ja, weil wir im rechten Teilbaum sind. Und das Y selbst ist kleiner als das Z, naja, weil die Reihenfolge Y und Z ist. Ja? Und alles ist gut. Ja, also wenn wir, bitteschön, wenn Sie in AB-Bäumen rekursiv entfernen, schön umordnen, auch bei den Teilbäumchen aufpassen. So, Zusammenfassung. Wenn ich Lookup-Operationen durchführe, muss ich im Wesentlichen Tiefe plus 1 Operationen, Speicherzugriffe ausführen. Warum Tiefe plus 1? Weil die Tiefe die Anzahl der Kanten misst, wir aber jeden der Knoten des Suchpfads uns anschauen müssen. Es gibt immer einen Knoten mehr, als es Kanten gibt. So, und wenn wir jetzt aber ein Insert durchführen, dann haben wir tatsächlich die doppelte Anzahl von Speicherzugriffen. Warum? Zuerst laufen wir runter, das ist dieselbe derselbe Ressourcenverbrauch wie für ein Lookup, aber dann laufen wir hoch, um tatsächlich die Knoten, die wir angetroffen haben, aufzuspalten. Ja? Nicht? Erst runterlaufen, zu schauen, wo denn der Schlüssel ist, und dann wieder hoch, um sukzessive dann die Knoten aufzuspalten, die zu großen Knoten aufzuspalten. Nicht? Und wenn ich einen Knoten aufspalte, dann muss ich ihn ja natürlich auch zurückschreiben. Ja? So. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Remove, der ist richtig teuer. Gucken wir uns an, warum der Remove also richtig teuer ist. Ja? Was ich jetzt natürlich sagen will, wir reden hier über eklatant kleine Werte der Tiefe, weil wir ja annehmen, dass das A so groß ist, dass die Tiefe sehr, sehr klein ist. 2, 3, davon reden wir, ja? Nicht Größe. Okay, Lookup habe ich schon versucht zu argumentieren. Der Weg besteht aus Tiefe plus 1 Knoten. Insert. Einmal runter und dann wieder rauf, zweimal. So, und Remove, der geht natürlich erstmal runter, aber dann muss ich mir auch anschauen, Geschwisterknoten. Den muss ich lesen, auf dem Weg wieder nach oben zu laufen und zu reparieren, was ich kaputt gemacht habe. Ja? Da muss ich den Geschwisterknoten lesen und ihn zurückschreiben, möglicherweise modifiziert. Das heißt, was ich wirklich habe, die Tiefe plus 1 Zugriffe auf dem Weg nach unten und dann das Schreiben des Knotens einmal, ja, er hat ja, den modifizieren wir ja möglicherweise auf dem Weg zurück, aber auch das Lesen zuerst, nachfolgend das Schreiben des Geschwisterknotens. Ja. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ne. So, jetzt müsste wieder so ein kleiner Trommelwirbel hier erschallen. Ja. Ja, das ist schon mal ganz gut. Als erster Versuch ist das durchaus bemerkenswert. Herr Schick, also, vor 20 Jahren ging das Gerücht herum, dass dass IBM Jobinterviews ausgeführt hat und auf die folgende Art und Weise, dass der Bewerber, die Bewerberin indirekt gefragt wurde über eine Situation, in der Hashing anzuwenden war. Wenn das Wort Hashing dann nicht fiel, dann war erstaunlicherweise das Interview sehr, sehr schnell zu Ende. Fiel das Wort Hashing, ja, verlief das Interview in geordneten Bahnen, so wie im Interview ablaufen sollte. Möchte sagen, der Profi, ja, der arbeitet mit Hashing und der kennt sich in Hashing verdammt gut aus. So, was ist Hashing? Hashing ist der Versuch, die Bitvektor-Darstellung nachzumachen. So, und was ist die Bitvektor-Darstellung? Naja, dass ich mir vorstelle, ich habe ein Array und wenn ich nachschauen will, ob irgendein Schlüssel x in dem Array liegt, dann nehme ich an, dass ich eine Funktion habe, die weiß genau, dass wenn der Schlüssel x da ist, dann ist er in der Position f von x. Und dann steht in der Position f von x des Arrays eine 1, wenn er da ist. Und wenn der Schlüssel nicht da ist, dann steht da eine 0. So, und warum heißt es Bitvektor? Naja, weil das ein Vektor von Bits ist. Eine 1, bitteschön, der Schlüssel ist da. Eine 0, der Schlüssel ist nicht da. Nicht? Und das Wesentliche ist natürlich, wenn ich dann ein Universum habe, das natürlich bitteschön klein genug sein muss. Ja? Weil für dieses gesamte Universum möchte ich einen Bitvektor anlegen. Und durch die Bits, die ich dann setze, angeben, ob das Element der Schlüssel da ist oder nicht. Wenn das Universum riesengroß ist, ja, ich kann nicht riesengroße Arrays mir anschauen. Ganz, ganz wesentlich ist natürlich auch, dass ich diese Funktion f, die mir sagt für einen Schlüssel u, wo er denn sitzt, dass ich diese Funktion f tatsächlich vernünftig und schnell berechnen kann. So, und dann stellt sich raus, nur in sehr, sehr wenigen Fällen ist diese ideale Datenstruktur tatsächlich baubar. Und hier ist ein erster Grund, warum das Problem, eine Bitvektor-Darstellung erfolgreich zu bauen, so groß ist. Stellen Sie sich mal vor, dass die Schlüssel im Wesentlichen nichts anderes sind als Nachnamen. Ja, und dass wir sagen, bitteschön, das ist an sich eine unrealistische Einschränkung, aber bitteschön, wir kürzen die Nachnamen nach 10 Buchstaben ab. Sie haben mehr als 10 Buchstaben Pech gehabt. Ja? So, dann möchte ich wissen, wie viele Kombinationen, wie viele mögliche Namen treten denn überhaupt auf? Und wenn man das ganz brutal abzählt, naja, dann haben wir 26 Buchstaben, 10 ist die Länge eines Namens, 26 hoch 10, ich schätze das ganz brutal ab, mit 20 hoch 10, ja, mit 2 hoch 10 mal 10 hoch 10. 2 hoch 10 hat die nette Eigenschaft, dass es 1000 ist, 1024. Ich kann das 2 hoch 10 also durch 10 hoch 3 abschätzen. Und dann habe ich da stehen 10 hoch 30. 10 hoch 30 hat die unangenehme Eigenschaft, 10 Billionen zu sein. Und das ist massig groß. Wenn ich dann jetzt einfach gar nicht davon geredet, dass wir die Übersetzung machen müssen, Nachname auf Position, ja? Ich habe schon das Problem, dass dieser Bitvektor 10 Billionen Zellen von mir verlangt, ja? So, und was wir brauchen wirklich eine Möglichkeit, diese Funktion f, die uns sagt, wo denn der Schlüssel sitzt, tatsächlich dynamisch zu bauen. So, und ich hatte davon gesprochen, Trommelwirbel, und der Trommelwirbel, der sollte unterstreichen, dass wir ja von einer Datenstruktur reden, die Nummer 1, von der Programmierung sehr, sehr einfach, und Nummer 2, von der erwarteten Laufzeit extrem schnell ist. So, die Parameter, mit denen wir jetzt in der Folge arbeiten werden, immer wieder dieselbe Wahl, lassen Sie mich deshalb die Parameter festhalten. Da ist einmal das kleine m, das wird für uns die Größe der Hash-Tabelle sein, und dann wird es das kleine n sein. Also hier sind die Parameter. Das kleine m ist die Größe der Hash-Tabelle. Das klein n ist die Anzahl der Schlüssel in der Tabelle. Und was uns in der Folgezeit auch sehr stark interessieren wird, das ist der Quotient. Der Quotient aus n durch m. So, und was sagt dieser Quotient? Der Quotient sagt aus, je größer ich bin, umso heftiger ist die Hash-Tabelle gefüllt. Dieser Quotient heißt Auslastungsfaktor. Okay. Wird eine wichtige Rolle spielen. Natürlich bei einer großen Auslastung werden wir dann sehen, dass wir in Probleme geraten. So, was haben wir? Was ist die Situation? Ich habe ein Universum U. Und was ist dieses Universum? Das sind alle möglichen Schlüssel. So, und jetzt wollen wir mal, damit Sie eine Idee haben über die Größenverhältnisse, durchaus annehmen, vernünftige Größenordnungen, und vernünftige Größenordnungen sind zig Billiarden, nicht Billionen, sondern zig Billiarden. Ja, Sie können einfach dieses Universum nicht in Ihren Rechner reinstecken. Sie können dieses Universum auch nicht reinstecken in irgendwelche Speicher, seien Sie schnell oder seien Sie langsam. Sie können das nicht abspeichern. Betonung ist hier auf mögliche Schlüssel. Das sind nicht die Schlüssel, die Sie tatsächlich dann in der Anwendung in Ihre Hash-Tabelle einfügen werden, sondern das ist ein Schlüssel, der möglicherweise irgendwann mal eingefügt werden könnte. So, das ist das Universum, und dann habe ich eine Hash-Tabelle. Und in dieser Hash-Tabelle gehe ich davon aus, dass wir Zellen haben von 0 bis m-1. So, das ist die Hash-Tabelle. Und wenn es jetzt darum geht, sich einen Schlüssel x anzuschauen und diesen Schlüssel x einzufügen, wenn wir also einen Insert machen wollen, Insert von x, dann soll dieser Insert von x wohin gehen? Der soll gehen, und jetzt kommt dieses magische Wort, in die Position h von x für die Hash-Funktion h. Position h von x. So, und was zum Teufel ist dieses h? H ist die Hash-Funktion. Und diese Funktion hat die Form, jedem Element im Universum ist einer von m möglichen Positionen zuzuordnen. Das heißt, jedem Element des Universums ist zuzuordnen eine Position in 0 bis m minus 1. So, und in Rot, bitteschön, unterstreichen. Der Begriff der Hash-Funktion. Was werden wir von dieser Hash-Funktion verlangen? Nicht viel. Wir werden im Wesentlichen sagen, müssen da die Daumen drücken, dass wir Glück haben. Glück haben, in welcher, von welcher Perspektive aus gesehen. Jetzt schauen Sie sich doch mal an, was passiert, wenn wir einen zweiten Schlüssel, das ist jetzt das Y, einen zweiten Schlüssel aus dem Universum über einen Insert, diesmal natürlich ein Insert von Y, in unsere Hash-Tabelle einfügen wollen. Wo geht denn der hin? Ach, der sagt, das gefällt mir auch. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir ein Problem. An dieser Stelle haben wir zwei Schlüssel, das x wie auch das y, die in dieselbe fragliche Position einzufügen sind. Wir haben, was man eine Kollision nennt. Und Hashing ist wirklich nichts anderes als der Versuch, mit Kollisionen fertig zu werden, auf verschiedene Arten und Weisen. Ja? Okay, also, Funktion h ist eine Hash-Funktion für uns. Was wir von den Hash-Funktionen verlangen sollten, das muss uns jetzt im Laufe der Diskussion klar werden. Eine ganz populäre, wenn wir natürlich jetzt, bevor ich dazu komme, wenn wir natürlich ganz konkret einen Schlüssel x einfügen wollen mit einem Inverteil, der dazugefügt ist, dann würden wir natürlich das h nur anwenden auf das id, aber nicht auf den Inverteil. Nicht? Wir würden das h von x, in diesem Fall das i, berechnen und dann in Zelle i den id und den Inverteil einfügen. Nicht? Und die Kollision, das habe ich jetzt schon versucht, hier an der Tafel klarzumachen, das ist das, was uns Probleme bereitet. Nämlich, wir möchten einfügen, aber da ist schon jemand. So, und ich möchte zwei Hash-Verfahren beschreiben. Das sind die wichtigsten Hash-Verfahren. Einerseits Hashing mit Verkettung und andererseits Hashing mit offener Adressierung. So, und ich möchte diese beiden Hash-Verfahren gleich zu Anfang schon versuchen zu motivieren. Hashing mit Verkettung. So, Situation ist, wir haben zuerst das x eingefügt, das geht auf diese Zelle. Und dann kommt das y. Da scheint kein Platz zu sein. Wir machen Platz. Wie macht man Platz? Wir sollten alle Schlüssel, die auf dieselbe Position hashen, in eine Datenstruktur werfen. Alle Schlüssel, die auf dieselbe Zelle hashen, in eine Datenstruktur werfen. Welche Datenstruktur sollten wir benutzen, um diese Menge der Schlüssel, die wir einfügen und dieselbe Hashzelle benutzen wollen, um diese Menge zu verwalten? Ich möchte die Menge all der Schlüssel, die wir einfügen, verwalten. Und zwar all die Schlüssel, die auf dieselbe Zelle, die da, hashen. Was brauche ich? Eine Datenstruktur, die dynamisch ist. Ja? Vielleicht sind da viele Schlüssel oder sind da wenige. Welche Datenstruktur nehmen wir denn da? wie aus der Pistole geschossen kommt. Ja. Jawohl, ja, Liste. Das war eine recht langsame Pistole, aber naja, Wasserpistolen sind ja auch durchaus vernünftige Dinge. Ja? Liste, ganz genau. Und das ist, was Hashing mit Verkettung macht. Eine anfänglich leere Liste angelegt, und zwar für jede Zelle. Und die Absicht ist, diese Liste sortiert zu halten. Für den Lookup von X, was würde ich dann machen? Ja, ich mache nichts anderes, als ich gucke nach, in welcher Liste, ja, in welcher Liste denn das X stecken soll. Ja, das ist die Liste zu H von X. Durchlaufe die Liste von H von X und gucke nach. Fertig. Und Insert und Remove, ha, big deal. Das ist, wo du einfach den Remove bzw. den Insert für Listen übernimmst. Ganz am Anfang haben wir das gemacht. Ja, was wir ganz am Anfang gemacht haben, das war nicht, natürlich war es einfach, ja, aber das ist um Himmels Willen mächtig, ja, weil wir das jetzt erkennen, wieder benutzen können am Beispiel des Hashings mit Verkettung. So, bitteschön. Also, was wir machen. Wir nehmen an, dass wir mit H von x gleich x modulo 11 arbeiten. H von x ist gleich x modulo 11. So, kann ich Ihnen gleich sagen, wir werden definitiv Aufgaben haben, wo wir sagen, Hashing mit Verkettung oder die zweite Variante, Hashing mit offener Adressierung, das wird in der Klausur vorkommen. Ja? Ich verspreche das, ich schwöre. So, das werden ganz, ganz einfache Aufgaben sein. Aber da wird es einen beträchtlichen Prozentsatz geben, der mit diesen Aufgaben Probleme hat. Und warum? Modulo. Müssen Sie dran arbeiten. Die Modulo-Operation muss verstanden sein. So, also, H von x gleich x modulo 11, das ist die Hash-Funktion. Wie groß ist das M? Das ist 11. So, wir arbeiten Hashing mit Verkettung. Was haben wir? Wir haben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das geht dann so weiter. Okay, so, das Erste, was ich machen möchte, ich möchte einfügen die 59. 59 modulo 11. Wie mache ich das? Naja, ich muss durch 11 teilen, 59. Da werde ich auf die 5 geworfen, das ist 5 Komma. Ne? So, was bleibt als Rest über? Das ist ja das Modulo. Was bleibt als Rest über? Naja, ich muss dann natürlich die 59 nehmen und die 55 davon abziehen. Ja? Das heißt, als Rest bleibt die 4 über. Was tun wir? Die 59 wird eingefügt. Und wir sollten das so machen, dass wir dann natürlich auch ganz typisch listenförmig arbeiten. Ein Feld für den Schlüssel, ein Feld für den nächsten Zeiger. Da war eine Frage. Okay, gut. Insert von 18. So, was machen wir? Wir teilen die 18 durch die 11. 1. Rest 7. Okay. Dann kommt die 18 an dieser Stelle. Ja, und jetzt erstmal Zeiger ins Nirvana. So, und dann kommt die 125. Wir teilen durch 11. Das ist 121, ja, das ist die 11. Und dann bleibt der Rest über 121, 4. Aha. So, dann komme ich hier in die Zelle und finde, die ist schon besetzt. Keine Panik, weiterlaufen. 59 sind wir nicht. Nirvana-Zeiger, okay, was du machst, du fügst jetzt einfach die 125 ein und setzt den Zeiger entsprechend. So, da war eine Frage.
Den man aus der Informatik kennt, nicht den man aus der Mathematik kennt.
Ja, aber das ist die beiden Begriffe, also die beiden Interpretationen. Also ich stelle mir gerade vor, also gut, ich sollte vielleicht diese Interpretation nicht sagen, aber der Informatiker gibt dem X modulo Y, ja, einen Wert. Und was Sie sagen, was ich natürlich versuche zu sagen, ist, dieser Wert ist der Rest. Ja? Und was Sie sagen, noch ein bisschen exakter, das ist die kleinste Zahl zwischen 0 und m. Die kleinste, das ist die Zahl zwischen 0 und m, die dann tatsächlich, wenn ich x modulo m versuche auszurechnen, das ist die Zahl zwischen 0 und m, die ich als Rest erhalte. Ja? Das ist aber auch von der mathematischen Seite aus gesehen durchaus legitim. Ja? Weil x modulo y ist eine Restklasse, besteht aus allen Zahlen mathematisch gesehen mit der Eigenschaft, dass ich dann diesen bestimmten Rest bekomme. Ja? Aber ich kann die Klasse identifizieren an ihrem Rest. Ja? Und das tun wir. Okay, gut. So, und jetzt möchte ich, ne, da haben wir die Tabelle aufgeschrieben, 59 und dann haben wir die 125 und dann unten haben wir die 7 und dann kommt die 18. Wenn ich jetzt überprüfen möchte, Lookup von 26, was mache ich? Nochmal dasselbe Spielchen, 26 durch 11, ich bekomme die 2, Rest 4. So, ich muss in diese Liste einsteigen. Die Liste haben wir sortiert gehalten. So, und ich laufe jetzt rein auf der Suche nach der 26, finde die 59, kann sagen, tschüss, ist nicht da. Ja, und schon sind wir fertig. So, und jetzt sollten wir schon ganz zu Anfang eine kritische Diskussion dieser Datenstruktur auszuführen. Was ist wirklich positiv? Wenn die Hash-Funktion einfach ist, und x modulo irgendetwas, besonders dann, wenn das irgendetwas noch schön einfach strukturiert ist. X modulo irgendetwas kann ich sehr schnell ausrechnen. Dann können Sie sagen, Entschuldigung, du nimmst doch an, dass dieses x eine Zahl ist, oder? Wieso sind denn Schlüssel immer Zahlen? Schlüssel können genauso gut Nachnamen sein. Ja, irgendwelche extrem langen ISBN-Nummern oder ja, irgendwelche IDs. Ja, die haben dann Buchstaben da drin, die haben Sonderzeichen da drin, das sind doch nicht alles Zahlen. Ja, Entschuldigung, wie stellen Sie denn einen solchen ID im Rechner dar? Das ist eine Folge von Nullen und Einsen. Ja, und damit hat alles, was wir im Rechner darstellen, die Eigenschaft, eine natürliche Zahl darzustellen. Ja, wenn wir davon ausgehen, natürlich, dass wir noch zusätzlich die Anzahl der führenden Nullen in einer geeigneten Form präsentieren. Was ich sagen möchte, das ist wirklich eine sehr, sehr einfache, immer anwendbare Datenstruktur. So, das ist das Gute. Das Schlechte, das sind Kollisionen, die dazu führen, dass ich lange Listen bekomme. Das ist schlecht. Was ist denn noch schlecht? Ach, dieses Gezeigere. Ja, das sind, wir blähen den Speicher auf. Gut, wir passen uns natürlich mit der Größe der Hashtabelle, der Schlüsselmenge, die wir speichern wollen, dynamisch an. Das ist gut, aber ne, Speicher aufblähen wirken natürlich die Zeiger. So, und jetzt vollkommen unmotiviert an dieser Stelle, ja, ist mir gerade in den Sinn gekommen. Vollkommen unmotiviert, ja, also pups, wir wechseln das Thema jetzt radikal. Das letzte Übungsblatt ist raus. Das Übungsblatt hat nur eine Laufzeit von einer Woche. Ja, warum haben wir das so gemacht? Dass Sie sich in Ruhe vorbereiten können nach dieser einen Woche auf die anderen Klausuren. Ja? Nur eine Vorbereitungszeit, Bearbeitungszeit von einer Woche. Das Aufgabenblatt besteht aus drei Aufgaben diesmal. Zwei How-To, wie mache ich B-Bäume oder AB-Bäume und wie mache ich Hashing, verschiedene Varianten von Hashing. Und dann eine dritte Aufgabe, wo wir uns Quadtrees und eine geometrische Datenstruktur anschauen. Ja? Das ist machbar in einer Woche, ohne Probleme. Ja? Und ich denke, wir nehmen da auch so ein bisschen Rücksicht auf Sie. Aber bitte dran denken, nur eine Woche Bearbeitungszeit. Ja? So, und jetzt fast backward, nicht fast forward, wieder zurück zu unserer Fragestellung. So, Lookup 26 haben wir. War eine Frage?
Ja. Ja. Was ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt hashen? Also nur weil die IDs zu lange sein könnten?
Gute Frage. So, Antwort. Warum zum Teufel hashen wir? Sie können sagen, wir haben doch Listen. Was haben Sie gegen Listen einzuwenden? Ja, Entschuldigung, mit Tausendfüßlern will ich mich nicht wirklich beschäftigen. Die brauchen elendig lange, wenn sie von A nach B kommen wollen, ja? Weil der Zugriff so langsam ist. Dann können Sie sagen, aber bitteschön, ich habe doch AVL-Bäume. Wollen wir in logarithmischer Zeit arbeiten? Weil so tief sind die Dinger. AVL-Bäume, logarithmische Zeit. Und dann können Sie sagen, bitteschön, ja, wir wollen das... Wir wollen Wörterbücher implementieren. Das ist erstmal meine erste Antwort auf Ihre Frage, warum zum Teufel hashen. Ja? Wörterbuch zu implementieren heißt Insert, Remove und Lookup zu implementieren. So, und dann sagen Sie, bitteschön, du hast doch deine AVL-Bäume. Dann sage ich, die sind aber logarithmisch tief. Wollen Sie mit logarithmischer Zeit arbeiten und sich antun, das Gefummel mit den Zeigern, was dann natürlich immer noch dazu führt, dass die Konstanten in der Laufzeit groß sind. Ja? Okay, also werfen wir die AVL-Bäume weg und ersetzen sie durch die AB-Bäume, die haben ja eine geringe Tiefe. Aber Gottes Willen, ja, wenn wir eine Datenmenge haben, die in den Speicher passt, würden wir um Gottes Willen nicht mit AB-Bäumen arbeiten. Das ist Schweine, Entschuldigung, für die Wortwahl. Das ist Schweine teuer, einen AB-Baum zu benutzen, wenn ich tatsächlich die Daten in den Speicher stecken kann. Warum? Weil ich zwar eine geringe Tiefe habe, aber dann schön fein säuberlich die ganzen Schlüssel, die in einem Knoten gespeichert sind, durchlaufen muss, um zu wissen, wo es denn weitergeht. Das ist langsam, noch und nöcher. So, und dann fragt man sich, hat es denn eine Datenstruktur, die in Konstantzeit, in Echtzeit, ohne irgendein Gedöns zu machen, fertig wird? Und die Chancen, die bestehen hier bei unserem Hashing. Warum? Das Einzige, was ich machen muss, ist, ich habe den Schlüssel und muss ihn einfügen. Was tue ich? Ich berechne Hash-Funktion angewandt auf x. Wenn die Hash-Funktion einfach ist, und das habe ich versucht zu sagen, dann wird uns diese Operation, berechne h von x, 1, 2, 3 Schritte kosten und fertig. So, und dann werden wir Hashing mit Verkettung an dieser Stelle einfügen. Wenn die Listen kurz sind, 3, 4 Schritte, nicht logarithmisch, nicht 10, nicht 20, nicht großartiges Gedöns, an dieser Stelle allerdings auch noch mit Zeigern, sondern mit 3, 4 Schritten sind wir fertig. So, nächste Frage. Ja, das ist der Worst Case. Der Worst Case, der kann so richtig, ja, ich meine, was kann passieren? Alles geht in eine verdammte Liste. Ja? Das tut so richtig, richtig weh. Sie sehen, dass ein Schlüssel nach dem anderen eingeführt wird und alles in dieselbe Liste. Ja, und dann muss man sagen, ja, jede Datenstruktur hat ihre Existenzberechtigung. Ja? Wenn wir darauf setzen können, dass tatsächlich eben die erwartete Performance zählt, Hashing. Wenn Sie sicherheitsrelevante Anwendungen haben, wo der Worst Case wichtig ist, AVL-Bäume, jede Datenstruktur hat ihre Stärken und Schwächen.
Ich meinte eigentlich, wenn wir kleine IDs haben, könnten wir die einfach als Index verwenden, oder?
Wenn das Universum nicht zig Billiarden ist, sondern Sie verwalten gerade die Kunden eines kleinen Fleischerladens um die Ecke, ja? Klar, ja? Dann würden wir für alle möglichen Kunden entsprechende IDs erfinden und dann diese Kunden auf diese Kunden zugreifen über die zugewiesenen IDs. Aber Big Data. Ja? Wir arbeiten mit Riesenmengen von Daten und hier die Annahme, das Universum ist zig Milliarden groß. Ja? Aber das war eine wirklich gute Frage. Ja? Dieses Konzept muss da sein, ja? Dass wir auf der einen Seite mit den Listen sehr, sehr primitiv sind, aber dass wir die Listen in einer innovativen Form einsetzen können, zum Beispiel in Hashing mit Verkettung. Das ist gar nicht so ohne. Dass wir einerseits einen Worst Case haben, der höchstens logarithmisch ist mit AVL-Bäumen, andererseits, aber wir möchten noch viel schneller sein. Ja, aber das kriegst du einfach nicht hin, im Worst Case schneller zu sein. Ja, aber wenn ich es im Worst Case nicht hinkriege, kriege ich es denn im erwarteten Fall hin. Ja? Und das werden wir uns anschauen, das kriegen wir hin. Und dann gibt es noch eine ganz andere Variante, werden wir später uns anschauen, uniformes, universelles Hashing. Ja? Und da werden wir sehen, dass wir dem Worst Case aber noch eine Ecke näher kommen. Ja? Dem Erreichen eines guten Worst Cases eine Ecke näher kommen. So, Hash-Funktion. Welche Hash-Funktion sollte man verwenden? Gute Wahl ist, einfach zu sagen, ich nehme das M, das ist die Größe unserer Hash-Tabelle, und rechne aus H von X gleich X modulo M. Okay. Wahl von M ist kritisch. Was passiert, wenn das M eine Zweierpotenz ist? Und was passiert, wenn die Schlüssel tatsächlich aus dem Bereich der Namen kommen? Wenn ich dann sage, Name, irgendein Name, Kunze, Schnittger, ja, wie auch immer, modulo 32, was würde das bedeuten? Da kann es mir passieren, modulo 32, dass ich nach dem letzten Buchstaben des Namens hashe. Wenn ich jetzt nicht modulo 32 mache, sondern modulo 2 hoch k, was passiert dann? Naja, dann kann es mir passieren, dass ich nach der Endung des Namens hashe. Um Gottes Willen, T-I-R. Ja? Diese Endung, die wird viele, viele Nachnamen haben. Richter. Ja? Viele, viele Nachnamen werden die Endung Mann haben, Hartmann, ja. So, was haben wir denn noch? Sehr häufige Endungen. Kaufmann. Sie werden viele Endungen haben, die relativ häufig auftreten. Wenn Sie also jetzt einen Modulo auswählen, der eine Zweierpotenz ist, dann passiert es Ihnen, dass Sie tatsächlich dann a priori große Listenlängen provozieren. Selbe Endungen werden dann zur selben Liste geführt und hochwahrscheinliche Endungen provozieren viele Kollisionen. Das heißt, was wir wirklich machen sollten, wir sollten Primzahlen mit einem relativ großen Abstand zur nächsten Zweierpotenz wählen. Aber das ist die einzige Bedingung, die wir tatsächlich versuchen auszuführen. Die Bedingung, nämlich, dass das M sorgfältig zu wählen ist, relativ weit weg von der Zweierpotenz. Aber ansonsten einfach das X nehmen und den Rest bilden. Ja? Das ist es schon. Nicht mehr, nicht weniger. So, und jetzt kommt der Einwand, den ich versucht habe schon auszusprechen. Nämlich der Speicheraufwand, der ist relativ hoch. Ja? Einfach deswegen, weil wir nicht in diese Tabelle hineinhashen, sondern weil wir über Zeiger organisiert neuen Speicherplatz anlegen. Und dann sollte man doch zumindest jetzt mal das Gedankenexperiment wagen, was passiert, wenn wir in die Tabelle hineinhashen. Nicht? Und dann können Sie sagen, Entschuldigung, wie war denn die Situation hier bei dem X und bei dem Y? Oder nein, wir haben ja hier die Situation, schön. Ja? Da haben wir dann die Zellen, nochmal die Hash-Tabelle gezeigt. Zellen 0, 1, 2, 4, 5 und 6 und so weiter. Und was haben wir gemacht? Wir haben zuerst mal die 59 eingefügt, aber jetzt direkt in die Tabelle. Ja? Einfach mal schauen, was passiert, Gedankenexperiment ausführen. So, und das nächste, was wir einführen würden, wäre die 125. Wir würden versuchen zu sagen, H0 von 59, das wäre 59 modulo 11, nicht? Und das wäre dann die 4. So, jetzt kommt aber die 125. Und das H0 von 125 nach demselben Schema berechnet, das ist ebenfalls die 4. Jetzt können Sie mir sagen, warum zum Teufel klebst du da eine 0 unten an das H? Weil das meine erste Hashfunktion ist und weil ich mit einer zweiten Hashfunktion jetzt arbeiten werde. Aha, jetzt nehme ich einfach, der erste Versuch des Einfügens ist schiefgegangen. Jetzt kommt der zweite Versuch, das ist das H1. H1 von 125, naja, da kann man sich halt andere Hashfunktionen überlegen. Das wäre dann ein Wert ungleich 4 und dann könnte ich die 125 einfügen. Das ist also jetzt die Frage, wenn wir innerhalb der Hash-Tabelle, man sagt Hashing mit offener Adressierung, wenn ich also innerhalb der Hash-Tabelle versuche einzufügen, ist es die Frage nicht nach einer Hash-Funktion, sondern es ist die Frage nach einer Folge von Hash-Funktionen. So, erster Versuch gesteuert über das H0. Wenn H0 von x frei ist, rein damit. Es ist besetzt. Zweiter Versuch, H1 von x. Wenn H1 von x frei ist, rein damit. Und hier ist das Schema. Ich fange an mit i gleich 0. Wenn H0 i gleich 0, wenn H0 frei ist, dann füge das bitte schön da ein. Und wenn nicht, ja, dann zählst du das i um einen hoch und machst es jetzt mit dem, versuchst es mit dem H1. Nicht? Und jetzt ist es eine Intuition ist, wenn ich meine Hash-Tabelle habe und ich füge da sehr viele Schlüssel ein, dann kann ich einfach kein Glück haben auf die Dauer. Ja? Je stärker die Tabelle ausgelastet ist, ja, umso mehr Versuche werde ich benötigen, um tatsächlich ein Element wieder da rein zu quetschen in eine schon ziemlich ausgelastete Tabelle. Der Auslastungsfaktor Lambda, ja, hier sollte ich an der Stelle vermerken, dass wir das n durch m durch Lambda abkürzen. Der Auslastungsfaktor Lambda, der muss im Auge behalten werden. Ja. Wenn das Lambda ansteigt, wenn das Lambda gegen 1 geht, ja, dann sollten die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Ein Lambda-Wert von 1/10, okay. Ja, ich habe noch 90% der Zellen Luft, fein. Ein Lambda-Wert von 50%, ich hätte Bamme. Da, ja, die Hash-Tabelle, die wäre mir jetzt zu voll geworden. Und was passiert, wenn die Hash-Tabelle zu voll ist? Tja, dann müssen wir halt einen großen, teuren Schritt ausführen, die gesamte kleine Hash-Tabelle in eine doppelt so große umladen. Ja, also zum Beispiel, wenn Sie sagen, nee, größer als 50% Auslastung toleriere ich nicht, dann würden Sie die gesamte Hash-Tabelle in eine doppelt so große Tabelle umladen. Ja. Kostet viel, aber durch die Kosten, die Sie an dieser einen Stelle bereit sind zu tolerieren, werden Sie nachfolgende Einfügeoperationen entsprechend billiger machen. Nicht? Und das ist ein Thema, was wir schon hatten bei der Remove-Operation von AVL-Bäumen. Da haben wir nämlich einfach gesagt, bitteschön, wir machen einen Lazy-Remove. Wir führen einfach die Remove-Operation nicht an. Wir kleben da nur ein Schildchen dran, du bist entfernt worden. Und nur wenn am Ende zu viele Zettelchen an den Knoten kleben, ja, würden wir eine Aufräumoperation durchführen. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir die einzelnen Operationen durchführen. Lookup und Insert, das haben wir schon verstanden. So, und meine Frage, haben wir denn wirklich verstanden, wie ein Remove abläuft? Haben wir das verstanden? Was könnte denn Kopfzerbrechen bereiten beim Remove? Was passiert? Wir fügen einen Schlüssel ein über H0 von X. Da ist er. Wir fügen einen Schlüssel ein, Y, und finden heraus, H0 von Y ist gleich dieses H0 von X. Pech. Erster Versuch gescheitert. Was machen wir dann? Ja, wir machen den zweiten Versuch. Wir werten aus H1 von Y. Frei. Okay, rein damit. So, und jetzt machen wir ein Remove von X. Das erste, was stattgefunden hat, Insert von X. An der Stelle H0 von X steht das X. So, das ist zuallererst passiert. Erstens. Zweitens, wir machen einen Insert von Y. Und finden heraus, H0 von X ist gleich H0 von Y. Besetzt. Führen den zweiten Versuch aus und würden dann in Stelle, in Position H1 von Y unser Y unterbringen. So, welche Operation wird mir jetzt ganz, ganz großes Kopfzerbrechen machen? Welche Operation als nächster ausgeführt? Geben Sie mir eine dritte Operation, die mir wirklich wehtun wird. Ja? Bitte? Von wem? Von Y. Remove von Y. Tut mir der Remove von Y weh? Ich schaue nach. Remove von Y. H0 von Y. Nö, da steht was. Ich muss weitersuchen. Aha. Also H1 von Y. Ja, da steht's. Ich hab's. Was Sie sagen, du musst vorsichtig beim Remove sein. Ja? Du musst auch vorsichtig beim Lookup sein. Weil du musst so lange suchen, bis du entweder den Schlüssel gefunden hast, beginnend mit H0, oder aber bis du auf eine freie Stelle gekommen bist. Dann kannst du nämlich sagen, ja, die Suche kann ich abbrechen. So, was passiert? Remove von X und wir löschen das X. So, was kommt als nächste Operation? Ein Lookup von Y. Was machen wir? H0 von Y, frei, ist nicht da. Puff, nicht schön. Der Schlüssel ist einfach verschwunden, obwohl er noch da ist. Wir führen diese Folge von Operationen H0, H1, H2 auswerten, so lange, bis wir auf eine freie Stelle kommen. Wir führen diese Folge von Hash-Nachfragen aus, so lange, bis wir auf eine freie Stelle kommen. Und jetzt finden wir, die allererste Stelle ist frei. Tja, das Y ist aber noch da. So, was machen wir? Ja? Mit Binärsuche oder auf irgendeine Art versuchen, das größte oder das kleinste i finden, sodass hi von y besetzt ist. Ja, aber es ist natürlich so, nicht, dass wenn das hi von y besetzt ist zum Beispiel, dann ist hi von y gleich ein hj von einem z. hi von y gleich hj von einem z gleich h0 von einem u. Die verwurschten sich alle, ja, die Schlüssel. Das ist ein ernstes Problem, was wir haben. Bitte? Lazy remove. Ah, das ist im Wesentlichen die richtige Antwort. Ja? Was wir machen werden, wir werden sagen, wir machen einen lazy remove. Ja? Aber das ist, die Antwort ist genau richtig. Ja? Wir machen einen lazy remove, aber denken uns, dass wir ein Zettelchen ankleben. Ja? Also wir entfernen tatsächlich das x, das war vorher da. Ja? So, und jetzt fliegt das raus, aber wir bringen ein Zettelchen an, das sagt, oh, da war eine Entferntoperation, da war eine Remove-Operation, da ist was entfernt worden. Du musst weitersuchen. Ja?
Wenn ich einfach y da reinschreibe und das alles etwas nach oben tippe.
Ja, aber das wäre natürlich der Hammer, nicht, dass Sie das y tatsächlich da reinschreiben. Sie müssen aber, ja, Sie wissen ja gar nicht, ob das y jetzt da ist oder nicht. Ich muss schon sagen, hey, da hast du was gemacht. Nachträglich, wenn wir tatsächlich eine Lookup-Suche machen, das Entfernzettelchen sehen, ja, und trotzdem richtigerweise weitersuchen, ja, wenn wir dann das Y finden, dann können wir sagen, okay, Zettelchen weg, das Y lasse ich im ersten Versuch schon Erfolg haben. Ja, aber das Zettelchen muss ich anbringen, damit ich weiß, ich muss weitersuchen. Lazy remove. Ja? Ich habe so noch nicht drüber nachgedacht. Das ist aber ein lazy remove. So, ist x nicht da, weil die Zelle, jetzt ist das die Frage über das y, weil die Zelle h0 von x leer ist oder ist weiterzusuchen. Ja? Und wir bringen einfach eine Entferntmarkierung an. Die erwartete Laufzeit wird ansteigen. Ja. Ja, Zettelwirtschaft. Das ist ganz grässlich. Was machen wir? Mit der Zeit nehmen die Zettelchen überhand. Was machen wir? Ja? Ja. Ja. Nicht irgendwann. Das merken Sie ja, wenn Sie alle möglichen Termine verpassen, ja, und Ihre Freunde, Freundinnen Ihnen das übel nehmen. Ja, fangen Sie an, sich neu zu organisieren. Das machen wir auch hier. Wenn da zu viele Zettelchen angebracht worden sind, dann machen wir Großreine machen. Genauso wie wir das beim Lazy Remove für AVL-Bäume gemacht haben, machen wir jetzt Großreine machen tatsächlich für die Remove-Operation. Aber schauen Sie, das ist natürlich teurer als das, was wir für Hashing mit Verkettung gemacht haben. Wir haben hier einen Trade-off. Hashing für Verkettung, Hashing mit Verkettung, ja, rasant schnell, aber der Speicherplatz groß. Hashing mit offener Adressierung ein bisschen langsamer, aber der Speicherplatz klein. Nicht? Und wir handeln uns da ein Problem ein, wenn wir viele Removes haben. Das mag Hashing mit offener Adressierung überhaupt nicht, ja. Hashing mit offener Adressierung, welche Hash-Funktion? Das ist jetzt das wichtige Thema für uns. Lineares Austesten. So, was lineares Austesten sagt, Mensch, also die erste Hash-Funktion in unserer Sequenz, das ist das H0 von x und das H0 von x sagt nichts anderes als x modulo n. Okay. X modulo m, das ist das H0 von x. So, dann kommt das H1 von x. Und was ist das? Ja, das ist x plus 1 modulo m. Und dann kommt das H2. Und das ist das x plus 2 modulo m. So, und was wird passieren? Naja, wenn das H von x, wenn das H0 von x gleich i ist, dann würde ich zuerst einmal versuchen, hier einzufügen. Wenn ich es da nicht schaffe, unten drunter, stellen Sie sich mal vor, besetzt, dann würde ich es halt, sollte diese Stelle unbesetzt sein, dann würde ich es natürlich hier einfügen, nicht? Das x. Können Sie mit diesem Beispiel schon sehen, wo ein Problem auf Sie lauert? Warum das lineare Austesten keine wirklich gute Idee ist? Ja? Das ist ein ganz anderes Problem, was wir natürlich noch vor uns haben, nicht? Wir müssen schauen, ist da überhaupt noch Platz drin? Wir sollten nachvollziehen, ist denn, wie groß ist das Lambda? Ja? Müssen wir auf jeden Fall machen. Aber ich möchte hier eine Eigenschaft von dem linearen Austesten ansprechen. Ja?
Könnte es sein, dass wenn man ein Modulum schon setzt hat, zum Beispiel 4, und kriegt dann nochmal eins, was Modulum 4 und das dann auf Modulum 5 setzt und dann etwas für Modulum 5 selbst kriegt, das verfälscht wird?
Nö, das wird nicht verfälscht. Wir gehen sukzessive halt unsere Optionen durch. Das allererste Mal, wo wir Erfolg haben, setzen wir es rein. Ja?
Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt die h von 0 von 7 ist gleich h von 1 von 6. Und dadurch habe ich so ein Problem.
h0 von 7 ist h1 von 6. Wer kommt zuerst rein? Der Wert sei 1, ja, dann haben wir hier den 0. Die 7 kommt zuerst rein, ja? Okay, so, und dann kommt die H1 und Sie nehmen an, das ist besetzt, ja? Okay, dann nehmen wir mal an, hier ist die 8 drin gesteckt, ja? So, und dann kämen die 6. H0 von 6, was ist der Wert von H0 von 6? Ist das die 0? Genau, genau. So, besetzt. H1 von 6, das ist die 1, besetzt. So, und jetzt käme natürlich in Position 2 das Einfügen. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, ja?
Ja, dann haben wir natürlich für die H1-Funktion die weiteren Möglichkeiten, die überschneiden sich ja komplett mit den weiteren Möglichkeiten von der H0-Funktion.
Ja, ist das schlimm? Wissen Sie, worauf ich hinaus möchte? Frage habe ich nicht wirklich gut formuliert. Worauf ich hinaus möchte, wenn ich schon in der Hash-Tabelle ein Intervall besetzt habe und ich hashe in dieses Intervall von ja, besetzten Positionen in der Hash-Tabelle, und ich hashe in dieses Intervall hinein, was passiert? Das Intervall wächst. Klumpenbildung. Das ist ganz und gar nicht gut, ja. So, nicht? Also was wir machen, wir provozieren wirklich Klumpenbildung, wenn wir schon ein Intervall, hier ist das Intervall, Positionen i plus 1 bis j sind besetzt. Wenn wir in dieses Intervall hineinhashen, wir werden das Intervall wachsen lassen. Ja, nicht? Das ist ganz und gar nicht gut. Der Aufwand wächst, weil diese Klumpen, die haben eine Tendenz zu wachsen. Ja? Doppeltes Hashing. So, was macht der Profi? Macht der Profi lineares Austesten? Naja, wenn Sie besonders viel Mut haben, dann tun Sie das. Das hat schon einiges, was für das lineare Austesten spricht. Zum Beispiel, dass man wenn ich einen Versuch gemacht habe, die Position des nächsten Versuches blitzschnell bestimmen kann. Das ist eine Position drunter. Ja, das ist blitzschnell. Das spricht schon einiges fürs lineare Austesten, aber wenn ich erwarte, dass meine Hash-Tabelle sehr stark ausgelastet wird, Finger davon. Was man macht, ist doppeltes Hashing. Und der ite-Versuch, Der sagt im Wesentlichen nichts anderes. Ich nehme den ersten Versuch, das ist das f von x. So, und dann habe ich eine zweite, doppeltes Hashing, dann habe ich eine zweite Hash-Funktion, das ist das g. Und ich addiere einfach das i-Vielfache von dem g obendrauf. Wissen Sie, die Denke ist, ich will um Gottes Willen nicht bei jedem Versuch die Hash-Funktion neu ausrechnen wollen, sondern ich will einmal das f von x ausrechnen, einmal das g von x ausrechnen und dann diese Kombination f von x plus i mal bei den nachfolgenden Versuchen dann einsetzen. So, jetzt müssen wir uns, ja, also Klumpenbildung wird durch diesen Ansatz vermieden, die große Schwäche des linearen Austestens. Müssen wir uns anschauen, was denn gute Werte sind. Und in dem neuen Übungsblatt schauen wir uns genau eine solche Situation an. Das f konventionell, x modulo m. Das g, schauen Sie mal, ich möchte um Gottes Willen vermeiden, dass das g von x 0 wird. Wenn das g von x 0 wird, ja, dann sind alle nachfolgenden Versuche führen auf die Zelle f von x. Darf nicht sein. Ich muss erreichen, dass das g von x immer von 0 verschieden ist. Und was machen wir? Wir nehmen einfach einen anderen Modulus m Stern und rechne aus m Stern minus x modulo m Stern. So, x modulo m Stern kann welche Werte annehmen? 0, 1, 2, rauf bis m Stern minus 1. Heißt, m Stern minus 0 bis rauf zu m Stern minus 1 ist immer positiv. Ja? So, und wenn ich mir dann anschaue, wähle zum Beispiel das m als Primzahl, das ist eine sehr vernünftige Wahl, und fordere, dass das m Stern kleiner ist als das m. Nicht? Und man beobachtet, dass das g von 0 verschieden ist. Jetzt ist die Frage, kann es passieren, dass zwei Versuche, hi und hj, das ist eine ganz kritische Frage jetzt, ja? Kann es passieren, dass zwei Versuche, hi und hj, auf dieselbe Zelle hashen? Dann gucken wir uns das doch an. Da ist das hi. Ist gleich f von x plus i mal g von x. Und ganz rechts haben sie das hj. Was ist das? F von x plus j mal g von x. Die hashen beide auf dieselbe Zelle. Ich möchte das um Gottes Willen vermeiden. Wenn ich neue Versuche mache, dann soll ich bitteschön auch neue Zellen mir anschauen. Und nicht bereits nachgeschaute Zellen nochmal anschauen. So, aber das ist doch jetzt hier in der Mitte eine lineare Gleichung. Und wie kann ich diese lineare Gleichung lösen? Ja, indem ich das f von x auf die andere Seite bringe, dann ist das f von x weg. Und dann steht da, wenn wir einen Schritt weiter rechnen, dann steht da das j mal g von x, das haben Sie rübergebracht auf diese Seite, dann steht da i minus j mal g von x ist kongruent 0 modulo m. Aha, aber du bist ja nicht die 0. Aha. Und du, bitteschön, du bist eine Primzahl. Okay. Und was bedeutet das? Wenn ein Produkt durch eine Primzahl teilbar ist, und das ist hier die Aussage, das Produkt i minus j mit dem g von x ist durch eine Primzahl das m teilbar. Was bedeutet das? Dass einer der Faktoren durch die Primzahl teilbar ist. Und wer, bitteschön, soll das sein? Das g von x ist es nicht. Ja, dann muss es das i minus j sein. Ja, aber das bedeutet, das ist derselbe Versuch. Das i minus j, das i muss gleich dem j sein. Das i minus j ist 0. Ja? Ja, und das ist toll. Im doppelten Hashing werden alle Zellen getestet. So, und wir kämen dann zur Auswertung des Hashings mit Verkettung und nachfolgend zur Auswertung des Hashings mit offener Adressierung. Und werden dann auch sehen, ja, dass Hashing mit Verkettung wirklich, wenn der Auslastungsfaktor auf 2 steigt, ja, Hashing mit Verkettung pfeift sich ein Liedchen. Es ist überhaupt kein Panikzustand einzugehen. Aber bitteschön, Hashing mit offener Adressierung und der Auslastungsfaktor nicht auf 2. Wenn er auf 2 gestiegen ist, dann haben Sie mehr Schlüssel, als dass Sie Zellen haben. Das geht nun mal nicht. Ja? Aber nehmen wir mal an, Hashing mit offener Adressierung, der Auslastungsfaktor steigt auf 75%. Sie pfeifen kein Liedchen mehr, Sie verfallen in den Panikmodus. Wofür wir uns interessieren müssen, ja, ist, wie stark denn der Anstieg in der Laufzeit sein wird mit dem Anstieg im Auslastungsfaktor. Das müssen wir versuchen zu verstehen. Ja? Und da wird uns dann die Stochastik weiterhelfen. Ja? Und das werden wir beim nächsten Mal machen. So, bevor wir jetzt die Veranstaltung schließen, wir sollten jetzt schon so ein bisschen drüber nachdenken, wie wir uns auf die Klausur vorbereiten. Ja? Wir haben noch 2 Veranstaltungen, richtig? Ja, 2 Veranstaltungen. So, die nächste Veranstaltung möchte ich benutzen, um die Analyse von Hashing abzuschließen und auch noch weitere Hashing-Verfahren zu betrachten. Die letzte Veranstaltung, ja, und nächste Woche wäre dann nochmal zu erinnern, die Abgabe des letzten Blattes. Die darauffolgende Woche würde ich gerne mit Ihnen zusammen dann eine der beiden Klausuren durchsprechen. Ja? So. Und das führt dann dazu, dass wir in die Woche, Sie haben eine Klausur, glaube ich, PRG 2 am 24., richtig? Okay. So. In der Woche drauf würde ich gerne eine zweite und letzte Vorbereitung machen für die Klausur. Frage wäre, ob der Montag in dieser Woche auf die PRG2-Klausur eine vernünftige Wahl ist. Bitte? Das ist die HWR-Klausur. Okay. Der Dienstag. Ja, wir selbst haben am 4. Ne? Das heißt, die Woche dann drauf auf die HWR-Klausur. Okay, also, was würden Sie davon halten, wenn wir dann an dem Dienstag nach der HWR, direkt nach der HWR-Klausur uns treffen würden? Mal nicht um 8 bis 10, aber ich denke, wenn wir dann so gegen 10 Uhr uns treffen würden. Bitte? Bitte? 21. sagen Sie? Okay, ja. Am 21. dann, ja? Ja? Das ist jetzt Kakophonie. Nochmal laut und deutlich. Nein, wir machen das nach HWR. Ja, aber nur vor
später.
Moment, also ich habe verstanden, dass die. So, jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen. PRG 2. Ich habe verstanden, das ist der 24. So, und das ist ein Donnerstag? Das ist ein Freitag. So. Jetzt machen wir da eine Liste draus. Dann haben wir den Samstag, dann haben wir den Sonntag und mein erster Vorschlag war der Montag. Und da ist aber die
24.
Das heißt, dieser Termin wäre gut, richtig? Ja, wir können nicht auf alle Studierenden Rücksicht nehmen, ja? Schauen wir mal den 21. Quatsch, 21. Was ist das? Der 27. Wer hat mit dem 27. Probleme? Bitte? Jetzt wird es schwer, ne? Am 28. Das ist schon verdammt spät. Also was wir planen ist, wir planen zwei, muss schauen, ob wir das auch wirklich hinkriegen, wir planen zwei Treffen in dieser Woche auf die PRG 2 folgend. Ja, ich würde fast wirklich vorschlagen, ja, jetzt machen wir erstmal ein Meinungsbild. Ich würde vorschlagen, dass wir uns tatsächlich mit dem ersten Treffen auf den Montag setzen und das zweite Treffen dann am Mittwoch oder Donnerstag wäre. Ja, wie wäre das? Ja, also ich weiß jetzt nicht, was das für ein Datum ist. Sie haben gesagt, das ist der 27. Montag, der 27. Ja? Und dann schauen wir, dass wir dann noch einen späteren Termin bekommen. Okay, danke schön.